Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute dreht sich alles um Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting im Gesundheitsbereich. Und ich freue mich total, heute Martin Kamphausen am Start zu haben. Er ist Leiter Corporate und Employer Branding beim Klinikverbund Südwest. Da werden wir gleich noch drüber zu sprechen haben. Herzlich willkommen, Martin. Ich freue mich, dass du bei mir bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt.
Ja, super. Wir stehen am Ende des Jahres 2021. Die Ausstrahlung wird allerdings erst am Ende des Jahres 2020. Die Ausstrahlung wird aber erst im Januar erfolgen. Lass uns mal kurz so einen kleinen Rückblick auf dieses total verrückte Jahr werfen, insbesondere aus der Gesundheitsbranche kommt. Ich bin da ja so ein bisschen naiv, komme ja selbst nicht aus der Branche und habe echt so im April, Mai noch gedacht, diese Corona-Situation ist natürlich irgendwie schrecklich auf der einen Seite, das will ich gar nicht verharmlosen, mit Toten, mit schlimmen Schicksalen etc. Mhm. Aber ich habe irgendwie so gedacht, bezogen auf die Branche, auf das Themenfeld Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting ist das eigentlich fast eine gute Sache, weil bestimmt die Kliniken jetzt viel mehr Geld bekommen und Personalnot ja offensichtlich wird. Ja, aber Pustekuchen scheint gar nicht so zu sein, ne? Wie sieht's aus in der Gesundheitsbranche, Martin?
Ja, Gerald, also du hast vollkommen recht. Das verrückte Jahr trifft echt auf den Kopf. Das gilt natürlich für uns alle und gesellschaftlich. Auf der einen Seite freue ich mich in großen Anführungszeichen, dass die Gesellschaft, glaube ich, auch mal wirklich verstanden hat, wie heftig der Job eigentlich so oder so für Pflegekräfte, Ärzte und eigentlich alle im Gesundheitswesen irgendwie halt auch ist. Denn die Pandemie hat zwar jetzt so praktisch das i-Tüpfelchen gezeigt, aber eigentlich muss man ja sagen, dass es insgesamt schon immer eine besondere Situation war und ist und auch bleiben wird, im Krankenhaus zu arbeiten. Und natürlich ist es für uns in der Innenansicht halt auch noch relativ stark und heftig, weil klar, wir haben Rekrutierungsdruck und teilweise auch Probleme so oder so auch schon gehabt. Und die Corona-Situation hat es im Endeffekt ehrlich gesagt nicht wirklich besser gemacht. Und so Diskussionen wie alle Pflegekräfte kriegen eine Prämie von 1.500 Euro, dann nur die Altenpflege, dann im Krankenhaus nur gewisse Bereiche und so weiter, das hat es halt nicht besser gemacht.
Ja, das ist ganz erstaunlich, wenn man so von der Seitenlinie drauf guckt und wenn man dann sieht, dass ein Unternehmen wie die Lufthansa mit 9 Milliarden gesponsert, unterstützt wird und der ganze Pflege-Krankenhausbereich mit 100 Millionen, das ist ja Wahnsinn. Wie erklärst du dir das? Warum ist das so?
Ja, das ist eine Frage, auf die ich ehrlich gesagt auch noch selber noch keine Antwort habe und eigentlich noch nach einer Antwort suche. Und du hast es genau richtig gesagt, ne? 9 Milliarden hat die Lufthansa schon im Frühjahr versprochen bekommen. Ich glaube, es sind noch mehrere 100 Millionen bis Milliarden dazugekommen. TUI ist auch mit relativ großen Summen auch unterstützt worden. Das ist alles kein geschenktes Geld, sondern erstmal geliehenes Geld. Aber sind natürlich Branchen, die im wahrsten Sinne des Wortes am Boden geblieben sind und auch noch in den nächsten 2-3 Jahren wahrscheinlich am Boden bleiben. Und wenn du dann zusammengenommen 12, 13, 14 Milliarden mindestens an Versprechungen, vielleicht auch irgendwann Schenkungen rübergeben musst, damit du diese Unternehmen hältst, weil sie im DAX sind und die Pflege nicht im DAX ist, die mit 100 Millionen abgespeist wird, also zumindest die Krankenhauspflege wird mit 100 Millionen abgespeist, dann ist dieser Gap dermaßen gigantisch groß und das bei einer Berufsgruppe, die seit vielen Jahren schon fast Jahrzehnten um mehr Anerkennung in der Gesellschaft ringt. Der Gap ist dadurch logischerweise nicht besser geworden und für uns wird in der nächsten Zeit die Frage sein, kriegen wir das als Organisationen aufgefangen oder als Krankenhauswesen insgesamt?
Ja, ja. Also man könnte jetzt ja denken, die reden da über die große Politik. Was hat das bitteschön mit den Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting zu tun? Aber die Antwort liegt ja auf der Hand. Ganz, ganz, ganz viel, weil bei aller Berufungsfokussierung, die vielleicht viele Leute ja mitbringen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, Geld verdienen ist jetzt nicht so ganz egal, ne?
Ja, Geld verdienen ist nirgendwo egal. Und das ist jetzt die auch schon seit vielen, vielen Jahren immer während der Diskussionen, wo sich Leute, die meistens selber gar keine Pflegekräfte privat kennen, für Pflegekräfte entscheiden, dass es denen ja um Überzeugung geht und nicht um Geld. Also das ist so oder so immer halt auch Quatsch. Niemand macht das ausschließlich aus Nächstenliebe. Die Menschen müssen ja auch irgendwie ihre Rechnungen bezahlen, die im Gesundheitswesen arbeiten, alle miteinander. Aber nur wird über Pflegekräfte auch immer am meisten gesprochen. Und dann entsteht ehrlich gesagt so ein bisschen schon das nächste Problem, dass man sich gefühlt fast ausschließlich auf Pflegekräfte und vielleicht auch noch Ärzte konzentriert, aber auch dabei vergessen wird, dass wir auch einen großen Ärztemangel haben und eben nicht nur Allgemeinmediziner auf dem Land, sondern auch Ärztemangel haben in den Kliniken oder zumindest mal angehenden Ärztemangel. Und MFAs nicht mehr finden, MTRAs nicht mehr finden und so weiter und so fort. Also das heißt, es ist nicht nur ein Pflegekräfte-Rekrutierungsproblem, das ständig schlimmer wird, sondern weitaus mehr als das.
Jetzt kann man natürlich sozusagen das Lied des Jammerns singen. Ich glaube, das muss man auch in diesem Kontext. Man kann das nicht unter den Teppich kehren. Umgekehrt kann man natürlich auch lösungsorientiert rangehen und sagen, okay, dann lass uns im Rahmen des Machbaren das tun, was eben genau machbar ist. Und was ich ja ganz spannend finde, ich habe es eben bei dem Intro schon gesagt, du hast ja einen ganz spannenden Stellentitel. Du bist seit kurzem Leiter Corporate und Employer Brand. Und du hast mir im Vorgespräch auch schon angedeutet, da gehört übrigens auch Recruiting mit dazu. Da fange ich natürlich innerlich an zu jubilieren. Wie ist denn das bitte schön gekommen, dass diese Themen in deiner Person bei den Klinikverbund Südwest gebündelt werden oder wurden?
Durch die Suche nach vielen, vielen Argumenten und vielen, vielen Gesprächen, in denen ich versucht habe, mit meinen Argumenten meine Geschäftsleitung zu überzeugen. Das ist die ehrliche Version. Mhm. Also ich bin eingestellt worden zum Oktober 2019, also jetzt ziemlich genau ein Jahr, und bin als Leiter Marketing und Employer Branding eingestellt worden. Also sollte es mich einerseits sozusagen um die Patientensteuerung kümmern und oder Patientengenerierung und Steuern, halt Part Marketing, ja, Klinikmarketing, Einweisermarketing und so weiter und so fort. Und bei Part Employer Branding wirklich eher so um das große Ganze kümmern. Dann ist das durch Corona natürlich auch ein bisschen, sagen wir mal, durchkreuzend, durchquert worden. Aber auch vom Grundsatz her habe ich halt immer schon auch die Ansicht vertreten, Employer Branding, Personal Marketing, Recruiting gehören in eine Unit, eine Abteilung, nennst wie du es willst zum Schluss. Warum? Du kannst die Themen, wenn du die über Abteilungsgrenzen hinweg denkst, eigentlich, du verlierst so viel Geschwindigkeit, du verlierst so viel Power, das ist so viel stille Posteffekt, der dabei entsteht. Meistens erzählen die Recruiter gar nicht das, was mit der Employer Brand gemeint war, wenn es denn überhaupt eine gibt. Und umgekehrt brauchen die Employer Brand für den Leuten an der Front die Informationen, damit sie das wieder auf der Employer Brand ausrollen können irgendwie und Karriereseiten optimieren, Botschaften optimieren und so weiter und so fort. Das ist ja kein Projekt, das irgendwann endet, sondern eine Daueraufgabe. Branding ist nichts, was irgendwann enden darf sogar am Ende, wenn man das mal irgendwann angefangen hat. Und insofern merkst du jetzt vielleicht auch gerade schon an mir, das ist mir wirklich, wirklich wichtig und ist mir wirklich was wert, das mit voller Inbrunst zu vertreten. Und wie gesagt, das hat ein paar Gespräche gebraucht mit meiner Geschäftsführung, aber ich habe es am Ende dann hinbekommen, zu sagen, im Verbund mit 6 Häusern, der zwischen Speckgürtel von Stuttgart bis in den Schwarzwald hinein agiert, der muss besser verdrahtet und vernetzt sein als Brand und als Employer Brand.
Also rein inhaltlich gebe ich dir total recht. Jetzt hast du auch schon angedeutet, das sind 6 Häuser. Das ist ja in diesem ganzen Gesundheitsbereich durchaus typisch, dass es immer mehr solche Klinikverbünde gibt. Und welche Durchgriffsmöglichkeiten hast du da? Ist das dann eigentlich immer mühsames Kompromisse finden, fleißiges Argumentieren? Oder kannst du tatsächlich sagen, also jetzt bei der Brand gibt es bestimmte Eckpfeiler, die sind unumstößlich. Wie ist das?
Also bisher ist es noch vergleichsweise grüne Wiese. Das war aber ehrlich gesagt auch ein Punkt, warum ich überhaupt in den Klinikverbund Südwest gegangen bin, um diese Sachen im Prinzip aufzubauen. Ich fand das einen sehr, sehr spannenden Case. Und Kliniken, also ein Klinikverbund, in dem ich gesehen habe, da gibt es unfassbar, also in jedem Krankenhaus gibt es unfassbar viele Geschichten. Aber das war alles, was ich gesehen und gehört hatte auf formeller und informeller Ebene, hat mich einfach ehrlich gesagt überzeugt und also aus mir rausgekitzelt zu sagen, ich probiere das jetzt nochmal in so einem großen Konstrukt. Ich hatte das ja in den Frankfurter Kreuzkliniken mit dem Teamgeist Erleben Case schon relativ gut, aber im Kleinen und in einem Ballungsgebiet auch aufgebaut. Und da habe ich halt gesagt, irgendwie, das ist praktisch sozusagen the next level, was ich auch mal sehen und machen will. Und das war super. Und ich glaube, dass die Basis definitiv halt auch da ist. Wir sind aber an extrem vielen Punkten und Ecken und Enden noch sehr, sehr oder zu undigital als Verbund insgesamt, aber halt auch im Recruiting und in der Kommunikation und im Marketing. Und daran gilt es jetzt zu arbeiten. Einer der ersten Schritte war jetzt Performance Marketing einzuführen und im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie zwischen datenbasierter, weg vom Bauchgefühl, Digitalisierung damit automatisch auch einzuführen, alles mehr live zu haben, mehr in Echtzeit zu haben und so weiter und so fort. Und jetzt werden wir in der nächsten Zeit, wenn Corona dann irgendwann hoffentlich wieder nachlässt und die Impfungen wirken, dann anfangen, wirklich mal an die Employer Brand ranzugehen. Das wollten wir jetzt nicht auch noch reingießen.
Lass uns vielleicht nochmal kurz bei dem Performance Marketing bleiben. Also ist das dann Performance Recruiting oder tatsächlich Marketing? Ich meine, die Frage ist, glaube ich, berechtigt. Du hast ja alle Themen quasi jetzt geowned. Und wenn es Recruiting ist, was macht ihr da ganz konkret?
Also in erster Linie geht es bei uns darum, also vielleicht erstmal kurz vorweg, es gibt ja einen aktiven und passiven Bewerbermarkt. Ja. So ganz stumpf und lehrbuchartig gedacht. Das klingt so nach dem, alle HRler sagen jetzt, ja, klar, das ist doch eine Plattitüde, das ist doch irgendwie logisch. Aber ich glaube, man muss sich das manchmal vor Augen führen, dass du im Krankenhausbereich fast ausschließlich im passiven Bereich unterwegs bist. Die Menschen können sich zurücklehnen. In sehr, 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 sehr vielen der Berufsgruppen, die wir bei uns ausbilden oder halt auch als Professionals vertreten haben. Das heißt, wir müssen diejenigen sein, die auf die Leute zugehen und nicht abwarten, dass sie auf uns zukommen. Und Online-Stellenanzeigen bei Stepstone, Jobmedicus, Praktisch Arzt oder was auch immer zu schalten rundherum, ist halt schon seit Jahren nicht mehr der Weisheit letzter Schluss. Da wird viel, viel Kohle rausgefeuert halt am Ende dafür, dass du sagen kannst, die Klickzahlen sind hoch, die kriegst du dann um die Ohren gehauen. Die Conversion kann dir gar keiner sagen. In deinem eigenen Analytics hast du es auch nicht hinterlegt. Und zum Schluss sagen alle, ja, ich glaube, der Outcome war nicht so hoch, aber immerhin ist irgendwas passiert. Und wenn dann was ist denn passiert? Sagen Leute, weiß ich nicht. So, das kann es ja nicht sein halt am Ende. Deswegen habe ich jetzt in den letzten Monaten, seitdem ich wusste, dass das Recruiting zu mir auch rüberwandert, gesagt, so machen wir da nicht mehr weiter. Wir werden jetzt einerseits unsere Stellenanzeigen neu aufbauen und optimieren. Die waren mal Richtung Google for Jobs optimiert. Jetzt werden wir sie wieder ein bisschen schöner machen, optisch, weil sie sind jetzt sehr, sehr auf Google for Jobs optimiert. Und in erster Linie geht es darum, praktisch passiver anzusprechen und mehr Frequenz auf unsere Karriereseite auch zu bekommen. Also ist Performance Recruiting, um deine Frage zu beantworten, in erster Linie gebündelt und verknüpft mit einem, wir haben zum Glück Analytics, das ist in Krankenhäusern nicht üblich, die haben viele, viele andere Systeme, wo sie es nicht so gut auswerten können und viele andere Kompliziertheiten lösen müssen. Wir haben das Glück, Analytics zu haben und werden jetzt in Zukunft auch sowas wie Channel Effectiveness messen können und dann halt auch klar einfach die Dinge rausschmeißen, die sich für uns nicht mehr lohnen.
Hört sich für mich jetzt so ein bisschen widersprüchlich an. Klar, also du hast ja auch mit dem Augenzwinkern gesagt, das konnte man hören. Wir werden sie jetzt wieder etwas schöner machen, die Stellenanzeigen. Aber gerade, ich sag mal, der Performance-Weg, das sind ja solche Kanäle wie Google for Jobs oder Indeed, um mal zwei zu nennen. Das sind ja performance-basierte Kanäle. Ja. Welche setzt ihr denn dann konkret ein?
Also die Sache ist, wir haben, wir arbeiten mit Wollmilchsau zusammen und nutzen den Jobspreader, um das vielleicht klar und ganz deutlich auch zu nennen, und wo du das also über das Dashboard im Prinzip vollautomatisiert an die entsprechenden passenden Zielgruppen auch rausgibst und eben halt auch der Jobspreader basiert auf Arbeitsmarktdaten, also auf fast Live-Daten, auf die du halt reingehst. Du kannst also auch, sagen wir mal, für die Inhouse-Argumentation dann auch mit reinnehmen, wie lange sind eigentlich momentan Vakanzzeiten, wie schwierig ist es bei uns in der Region, Leute zu finden, ist meine Stellenanzeigen-Titel vernünftig getextet, all solche Sachen, die so wie so normale Dinge wirken, die diskutiert man im Krankenhaus sehr, 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 sehr lange aus. Und man baut auch extrem lange Textwüsten weiterhin, wo schon halbe Habile-Schriften darüber abgebildet werden. Das heißt, wir müssen am Ende einen guten Mix zwischen Optik und Inhalt irgendwie sozusagen zusammen halt auch rausfinden, damit die Leute, wenn sie bei uns landen, nicht nur inhaltlich optimierte Sachen haben, sondern auch optisch ansprechende so ein bisschen. Und das wird natürlich irgendwie so ein Tanz auf Messerschneide so ein bisschen werden. Und das müssen wir gut austarieren. Es widerspricht sich nicht wirklich, weil die Leute wollen ja, wenn sie dann bei uns gelandet sind, auch ein bisschen abgeholt werden.
Naja, alles klar, verstanden. Ja, spannend. Und dann hast du angedeutet, das nächste große Thema ist sicherlich das Employer Branding Thema, also Arbeitgeberpositionierung entwickeln für 6 Häuser. Keine Sache, die man im Fingerschnippen und Vorbeigehen so macht. Jetzt weiß ich auch, dass du sagst, naja, wir müssen halt ein bisschen aufpassen, wie stark wir die Leute belasten. Wir haben eine Corona-Situation, wir haben eine Ausgangssituation, die du ja eben ganz am Anfang skizziert hast, die jetzt auch nicht so ganz einfach ist. Also sagst du so, wir müssen erstmal sehen, dass ein bisschen mehr Ruhe reinkommt und dann können wir uns dem Thema Employer Branding widmen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, wir haben deswegen aber eine kleinere Sache noch vorgeschaltet. Wir werden uns jetzt dem Azubi-Marketing widmen. Wir haben eine der größten Berufsfachschulen für alles, was in Richtung Pflege und Co. geht, in ganz Baden-Württemberg. Also eine entsprechende, sagen wir mal, Verantwortung, nicht nur für uns selbst Azubis zu finden und damit auch unsere Klinik am Laufen zu halten, sondern auch insgesamt, was sozusagen für die Bevölkerung und die Region damit auch zu tun, um die Verantwortung wissen. Wir alles in allem, wenn man alle Auszubildenden und dualen Studenten zusammennimmt, sind wir also knapp unter 400 insgesamt. Ja, mhm. Und leben jedes Jahr auch, glaube ich, so um die 180, ich habe es gerade nicht ganz genau im Kopf, neu auf. Das ist eine enorme Summe irgendwie, die halt nicht nur Pflegekräfte, also das, was man so landläufig noch als Krankenschwester und Pflegekraft im Kopf hat, ausbilden, sondern auch Spezialsachen, sowas wie Hebammen, MTRAs und so weiter und so fort. Also das ist eine Sache, wo wir praktisch im Kleinen und ein bisschen fancigeren uns nach vorne tasten können, damit wir eben nicht den Klinikverbund, der das noch nicht so gewohnt ist, in der Öffentlichkeit zu stehen, der diese Art von Prozessen und Aufbau und Organisationsentwicklung nicht so gewohnt ist, das direkt mit dem großen Rund, mit der großen Runde anzufangen, sondern schalten praktisch das Azubi-Marketing einmal davor und versuchen es im Kleinen. Da kommen wir auch so im Sinne von Aufbereitung, Kanäle, Tonalität und so weiter auch ein bisschen frecher sein. Vielleicht macht es dann auch allen ein bisschen mehr Spaß und sie sind dadurch aktiviert. So die Hoffnung.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, so wie du es jetzt geschildert hast, dass da ja schon alle 6 Kliniken recht eng zusammenarbeiten, ne, wenn es da eine gemeinsame Schule gibt. Das heißt, du hast da auch einen Zentralpunkt, zentralen Ansatzpunkt und musst nicht mit 6 Häusern erstmal über alles reden. Oder ist das doch so?
Ja, jein in dem Fall. Genau, wir haben, also das ist, es gibt sozusagen ein Dach, in dem wir ausbilden. Wir haben sozusagen 2 Stellen, an denen wir ausbilden, in Böblingen und in den Nagold. Sind die allerdings nicht ultra weit voneinander entfernt, weder im Geiste noch von der Kilometeranzahl her. Das heißt, ja, da kann man schon sagen, wir haben da also ein Ausbildungsstempel, ein engagiertes Team, das dahinter steht, dass das in diese Richtung halt auch bringt. Und wir gucken jetzt, dass wir praktisch die Klammer halt basteln und bauen und dann wirklich also erstmal anfangen, Personas zu entwickeln, die Candidate Journey, vor allem die digitale Candidate Journey für Kandidaten im Azubitum rauskristallisieren und so weiter. Also wir fangen wirklich, wie du merkst, bei den Hausaufgaben wirklich an, weil es das alles noch nicht gibt. Also wir fangen da an, wirklich von Grund auf das ganze Thema aufzubauen, was ich ehrlich gesagt extrem spannend finde. Eine Marke weiterzuführen ist sicherlich, wenn sie bekannt ist, auch eine spannende Aufgabe. Eine Marke aufzubauen ist nochmal was ganz anderes. Und wenn du dann auch so eine Art Aufbruchstimmung noch mit reinnehmen kannst, finde ich für mich persönlich noch umso mehr.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Hört sich wirklich sehr aufregend an, das Ganze. Du hattest vor einiger Zeit bei uns in dem RC Lab zum Thema Gesundheitsmanagement, also Personalmarketing im Gesundheitsbereich gesagt, mal die Frage gestellt, wann kommt denn das Ende der Stromlinienförmigkeit im Personalmarketing? Und hast einen Teil der Antwort da schon direkt selber mitgegeben, nämlich das Stichwort Authentizität.
Ja.
Wie wichtig ist dir das? Und vielleicht kannst du auch mal beschreiben, wie du im Moment so den Klinikverbund Südwest einschätzt. Also Status quo jetzt Ende 2020. Was ist das Besondere an euch?
Also wir haben wie eigentlich erstmal für jedes Krankenhaus unglaublich viele Geschichten, die wir erzählen und worin wir bisher noch nicht so gut sind, ist, obwohl die Geschichten alle da sind, täglich erzählt werden könnten, dass wir sie auch wirklich nach außen verpacken. Und ich glaube, dieser Transfer muss einfach geleistet werden. Also das ist alles schon da. Du musst halt nur praktisch einen Kanal schaffen, wie du an diese ganzen Infos drankommst aus 6 Häusern. Wir haben insgesamt 5.000 Köpfe, also 5.000 Mitarbeiter praktisch, die bei uns arbeiten. Und fast jeder wird fast täglich, jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, Geschichten haben. Und das alles ist ja schon eine Unternehmenskultur. Und in gewisser Art und Weise ist das ja automatisch dann auch eine Brand. Weil selbst wenn ich sie nicht steuere, also der Klinikverbund Südwest hat vorher keine bewusst aufgesetzte Brand und auch keine bewusst aufgesetzte Employer-Brand gehabt. Trotz allem wäre es anmaßend, finde ich, oder eigentlich von allen, die sagen, ich habe die Employer-Brand aufgebaut. Meistens findet man ja eine gewisse Unternehmenskultur vor und versucht sie dann über Jahre hinweg in eine gewisse Richtung auch zu steuern. Und der Klinikverbund, glaube ich, irgendwie, was er macht, der muss noch ein bisschen aus seinen teuren Röschen schlafen. Nach aufwachen, würde ich vielleicht mal neutral formulieren. Und das ist praktisch eigentlich eine der Kernaufgaben, die man in diesen Organisationsentwicklungsprozess, den es bedeuten wird, die Employer Brand aufzubauen, auch mit reingießen muss. Und zum Thema Stromlinienförmigkeit, eine EVP, das ist ja die alte Lehrbuchlehre, zeige Ecken und Kanten, damit nicht jemand an deiner Stromlinienförmigkeit abrutscht. Ja, also gib Menschen Möglichkeiten, sich an dir festzuhalten und sprich nicht die Masse an, also schraub nicht die Quantität nach oben, sondern versuch, auf einer fachlichen wie persönlichen Ebene Qualität dir reinzuholen. Dafür musst du um diese ganzen Sachen aber auch erstmal entsprechend bewusst sein. Und das braucht viel, viel Kernarbeit im Hintergrund, bis man eigentlich sich mal in diese Richtungen entwickelt hat. Und oft ist es so, wenn du mal deinen Geschäftsführung, Vorstand, wie auch immer, dazu überzeugt hast, diesen Weg mitzugehen, weil die müssen das ja genauso mitentwickeln und tragen, dir das Geld zu geben, dir die Ressourcen zu geben und dich lange weiterentwickelst und irgendwas, ich denke, wir werden locker irgendwas zwischen, ich sag mal, 6 und 18 Monaten brauchen, je nachdem, wie viel Corona und Co. uns im Nachgang noch reinspielt. Das braucht ja alles tierisch viel Energie. Und wenn du dann irgendwas wohin entwickelt hast, wo du auf einem guten Weg bist, eine wirklich On-Point-EVP zu bauen und zu sagen, das ist echt mutig, das hebt uns wirklich ab vom Rest, weil das ist der Kern, auf den alles ankommt, und hast dann Angst vor der eigenen Courage und baust eine weichgespülte EVP. Trotz der ganzen Arbeit voran ist alles passé im Prinzip. Und das darf am Ende halt nicht passieren. Und da müssen wir gucken, dass der Klinikverbund in der Organisationsentwicklung auch gleichzeitig im durch Comms und Marketing, also so auf kleinerer Ebene, Personalmarketing und Recruiting, wir in der nächsten Zeit, bis wir die aufgebaut haben, schon so ein bisschen dran gewöhnt, dass wir mehr in der Öffentlichkeit stehen, ein bisschen pfiffiger sind, ein bisschen fanziger sind, ein bisschen schriller vielleicht in großen Anführungszeichen sind, und diese Kombi irgendwie dann nutzen, irgendwie, dass wir sozusagen die Leitplanken bauen, damit wir dann auf den Punkt hinten drauf die mutige EVP bauen.
Ja, das klingt nach verdammt viel Arbeit und keiner Langeweile in den nächsten Monaten.
Nein.
Aber du hast ja einen ganz interessanten Background. Du hast ja ursprünglich auch mal gar nicht im Gesundheitsbereich gearbeitet, sondern in der Agenturszene, richtig?
Ja, genau. Also angefangen habe ich in der Politik, dann war ich im Krankenhaus, dann war ich in der B2B-Kommunikationsagentur und jetzt bin ich wieder im Krankenhaus, genau.
Ja, und wie ist das eigentlich? Woran orientierst du dich? Gibt es so ein paar Best Cases? Ist völlig egal, ob die jetzt aus dem Gesundheitsbereich kommen oder aus ganz anderen Branchen im Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, irgendwelche Dinge, die dir sehr positiv aufgefallen sind in letzter Zeit.
Ich versuche mal in der Krankenhausbranche zu bleiben, weil ich glaube, dass wir aus der Krankenhausbranche, vielleicht auch teilweise aus dem Gesundheitswesen, viel zu selten im Vordergrund stehen, weil es meistens ja bei den großen Cases um die Telekom, Otto, die Bahn und so weiter halt auch geht. Und das sind diejenigen, auf die man ständig auf Kongressen sieht und hört. Und das ist auch alles richtig. Die machen da verdammt gute Arbeit. Aber es gibt, glaube ich, auch KMUs oder Branchen, wo man glaubt, da passiert nicht so viel und es passiert eigentlich wirklich gute Sachen mittlerweile. Ich würde das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf extrem positiv erwähnen, das UKE in Hamburg. Die machen seit vielen, vielen Jahren eine sehr, sehr gute Employer Branding und Personalmarketing-Arbeit, haben immer mal wieder innovative Ideen, wie sie vor allen Dingen mit dem Pflegefokus, das wird, glaube ich, für alle Krankenhäuser was ansprechen. Ich glaube, da könnten viele Krankenhäuser langsam aufbauen, indem sie sich nicht nur auf die Pflege konzentrieren. Employer Branding ist keine Pflege-Employer Brand, sondern eine Arbeitgebermarke und nicht eine Pflege-Arbeitgebermarke. Ich glaube, da müssen wir alle noch dran arbeiten. Aber insgesamt ist das cool, was sie da oben machen. Die DRK-Kliniken in Berlin haben immer so schon so erste Vorboten gehabt und jetzt mit Maya Schäfer auch einen echten Profi an ihre Seite geholt und machen da auch sehr, sehr gute Arbeit. Also Helios hat sich jetzt auf den Weg gemacht, solche Punkte zu machen, also solche Schritte zu machen. Ich glaube, es gibt mittlerweile schon einiges zu berichten. Allerdings reicht das immer so, um Best-Case-Formate von einer Stunde zu füllen. Für die breite Masse gilt das längst leider immer noch nicht im Gesundheitswesen, genauso wie im Krankenhauswesen vor allen Dingen.
Wir versuchen ja dran zu arbeiten. Wollen wir mal hoffen, dass Corona es möglich macht, dass wir am 26. und 27. Mai das in diesem Jahr natürlich nicht stattgefundene RC-Festival nachholen in Köln live vor Ort und dann auch 2 Tage komplett Gesundheitsstream. Da bist du ja auch mit am Start, neben vielen anderen aus der Branche, aus der Szene. Was erhoffst du dir davon? Kann das mit dazu beitragen, mehr Selbstbewusstsein, mehr Rückgrat, mehr Power auf die Straße zu bringen in der Gesundheitsbranche für diese Themenvielfalt?
Also ich hoffe ja, weil oft ist es ja so, wenn du dich mit Leuten unterhältst, lernst Leute auf Kongressen kennen, wo es gar nicht um die Gesundheitsbranche geht, ne, sondern um Themen Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting und so weiter. Und du dich mit den Leuten unterhältst, ne, irgendwie, die wissen gar nicht, aus welcher Branche du kommst, du führst ein normales Gespräch und irgendwann fragen sie, sag mal, in welcher Branche arbeitest du denn eigentlich? Und du sagst dann, ich komme aus dem Gesundheitswesen, aus dem Krankenhauswesen. Dann kommt immer so ein mitleidiger Gesichtsausdruck, wo man dann sagt, ach du Armer, ne, das ist also so ein bisschen das, was man zumindest mal meint, den Gesichtsausdrücken sehr, sehr häufig abzulesen. Und meistens kommen dann die Diskussionen wie, oh Gott, ihr seid ja in der Digitalisierung ganz weit unten, ihr Armen. Ne? Ihr findet ja überhaupt gar keine Leute irgendwie, das ist ja ein undankbarer Job. Ihr habt ja alle gar kein Geld und so weiter und so fort. Das stimmt zwar häufig, meistens. Das ist aber nichts, wodurch man sich ins Boxhorn jagen lassen sollte, weil im Umkehrschluss bedeutet es ja eigentlich, dass die Herausforderung nur noch umso spannender und enormer gleichzeitig halt auch ist. Und ich glaube, das ist halt, wie eben erwähnt, eher wenige Organisationen und auch einzelne Personen im Krankenhauswesen jetzt ganz speziell gibt, die das Gegenteil beweisen am Ende. Die halt auch sagen, ich komme auch mit Bordmitteln ziemlich gut klar, ich bin einfach viel kreativer, auffälliger, pointierter, was auch immer. Und über viele Jahre hinweg würde ich mir wünschen, dass irgendwann wenigstens kein mitleidiger Gesichtsausdruck mehr kommt, wenn ich jemandem sage, ich komme aus dem Krankenhauswesen. Und ich glaube, dass wir aber auch mittlerweile durch diese wenigen Cases, aber wir eben immerhin sagen können, es gibt eine Grundrauschen und Grundfrequenz an Professionalität irgendwie und lasst uns bitte über die ganzen Sachen sprechen. Schlecht geredet wird das Gesundheitswesen noch und nöcher da draußen, aber ich glaube, wir müssen Leuten erklären, was eigentlich ganz geil am Krankenhauswesen ist und warum Pflege Spaß macht, warum Arzt sein Spaß macht und so weiter, trotz der Herausforderungen, weil ich glaube, erst dann haben wir das Branchennarrativ, das wir brauchen, damit auch mehr Leute sich darin ausbilden lassen und so weiter.
Du bist ja nicht nur jemand, der ganz gern darüber redet, wie man hier hören kann, sondern du bist ja auch seit ganz Neuestem Herausgeber eines Buches zu dem Thema. Vielleicht kannst du uns dazu noch mal ein bisschen was erzählen.
Ja, danke dir für die Erwähnung. Ja, was lange währt, wird endlich gut. Muss man dazu erzählen, das Buch hätte schon eigentlich vor einer Weile auch rauskommen sollen und irgendwie hat sich dann immer noch ein bisschen rausgezögert. Da waren etliche Faktoren und etliche Stolpersteine, die wir aus dem Weg räumen mussten zwischendurch. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Und jetzt ist es dann endlich auch zu erwerben im Kohlhammer Verlag. Das ist ein Fachverlag. Habe mich extra für keinen ganz, ganz großen und berühmten Verlag entschieden, sondern für einen, Verlag, der auch im Gesundheitswesen eine starke Stimme hat. Ich freue mich sehr, das ist ein Herausgeberwerk, also von mir alleine herausgegeben in dem Fall, und ich mache da so eine Art, ich würde es mal theoretische Einführung nennen im Prinzip, in der ganzen Geschichte. Insgesamt ist das Buch dreigeteilt, also das erste Drittel im Prinzip trage ich bei, weil ich mal so Sachen wie grenzt sich Talent Relationship von Employer Branding ab, was ist Personalmarketing im Gegensatz zu Employer Branding, was haben Generationenaspekte mit der ganzen Geschichte zu tun, irgendwie, wie steht das Gesundheitswesen grundsätzlich da, wie viele Menschen arbeiten eigentlich im Grundsatz Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Also eher so die theoretische Brille, aber auch wirklich mit praktisch und zum Anfassen. Das zweite Drittel sind dann im Prinzip, ich würde mal sagen, ja, die sehr viele nennenswerte und namenswerte, namhafte Leute aus dem ganzen HR-Blase, die da Dinge zum Besten geben. Meistens die Themen, für die sie so typischerweise stehen. Und das dritte Drittel sind einfach Cases aus dem Gesundheitswesen, da nicht nur Krankenhauswesen, wo auch einige sehr, sehr spannende Brands mit sehr, sehr spannenden Cases, Employer Branding und wie sie dazu gekommen sind und wie so der Werdegang war, zum Besten geben. Und das alleine ist auf jeden Fall schon lesenswert.
Hört sich an, als hätte es das Potenzial, für die Gesundheitsbranche zu so einem Standardwerk zu werden. Das wünsche ich dir natürlich.
Danke dir. Klappt.
Und selbstverständlich verlinken wir das Buch in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das da bestellen. Aber für drei glückliche Menschen gibt es auch die Chance, für Umme an das Werk ranzukommen. Denn Martin war so nett und hat drei druckfrische Exemplare in die Saatkorn-Lostrommel geworfen. Die könnt ihr also gewinnen. Und was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst einfach eine E-Mail mit dem Betreff Kamphausen an gewinne@saatkorn.com schicken und ich werde dann die drei glücklichen GewinnerInnen auswählen. Ja, so machen wir das. Und Martin, ich freue mich, dass du heute hier zu Gast warst. Wir könnten lange weiterschnacken. Wir werden das auch tun. Wir werden sicherlich irgendwann eine zweite Auflage machen. Wir sprechen auf dem RC-Festival. Aber eine Frage habe ich noch und die geht so ein bisschen so ins Halbprivate. Gibt es denn außer deinem zukünftigen Klassiker irgendein anderes Medium, ein Buch, Podcast, Film, was weiß ich, irgendwas, was dich inspiriert hat, was du den Hörerinnen und Hörern hier ans Herz legen wollen würdest?
Jetzt erwischte mich auf dem kalten Fuß, ehrlich gesagt. Ich bin immer jemand, der ehrlich gesagt relativ umfassend sich informiert und kein so ein Typ ist für dieses Buch ist mein Lieblingsbuch, dieser Film oder Podcast ist mein Lieblingspart.
Ja.
Ich versuche mich ehrlich gesagt immer relativ breit zu informieren und mir die unterschiedlichsten Dinge dann auch in meiner privaten Zeit halt auch zu geben, um mich, sagen wir mal, aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln einfach die Dinge dann wirklich auch anzugucken. Würde ich mich jetzt selber mal rausreden, ohne dir eine ganz konkrete Antwort zu geben.
Alles gut. Auf jede Frage kann man antworten, so wie man das für richtig hält. Und dann empfehle ich einfach anstelle von dir, weil das geziemt sich natürlich nicht so understatement-mäßig, wie du hier unterwegs bist. Ich empfehle dann einfach für euch alle das Buch von Martin Kamphausen. So, den Link in den Shownotes. An dieser Stelle sage ich erstmal ganz, ganz lieben Dank, Martin, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, ich freue mich auf weitere Touchpoints. Ich hoffe, dass wir uns bald auch mal persönlich sehen und nicht alles immer nur virtuell per Telefon.
Das hoffe ich auch.
Das ist inzwischen so, am Anfang war das kein Problem, aber so langsam fehlen mir die Menschen, muss ich echt sagen.
Ja, das geht mir nicht anders und würde mich wirklich freuen, wenn wir uns das erste Mal dann wieder persönlich über den Weg laufen. Und auch dir vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir einen Gesundheitsfokus mal gesetzt haben und auf dem RC in Köln dann auch noch setzen werden. Freue mich sehr über die Einladung, über so ein Live-Goal jetzt abgehakt im Saatkorn-Podcast.
Alles klar. Alright, Martin, danke dir und alles, alles Gute. Bis bald.
Vielen Dank, Jero. Ciao.
Tschüss.